So, ihr Lieben, heute gibt es eine Geschichte aus Italien. Aber zuerst kommt noch das Rätsel. Was ist das? Es steckt in der Geschichte drin. Passt gut auf. Dann macht es Sinn. Es hat kein Anfang und kein Ende. Es schmückt Ohren oft. Noch öfter Hände. Es ist ein hübsches kleines Ding, so ein. Ja, was ist das nun? Was könnte das sein? Bei der Geschichte fällt's euch sicherlich ein. Außerdem hat sich in der Geschichte ein Geräusch versteckt. Passt gut auf, ob ihr es entdeckt und hört genauestens zu. Das Geräusch geht so. Ein Fischer hatte viele, viele, viele Kinder, aber nichts zu essen. Und jeden Tag fragte sich der Fischer, wie er seine vielen, vielen, vielen Kinder denn ernähren sollte. Beim Fischen hatte er nicht viel Glück. Oft, wenn er mit seinem winzigen Fischerboot auf das weite Meer hinausfuhr, da fing er nur wenig. Einmal, da war er wieder mit seinem winzigen Fischerboot unterwegs, da fing er doch tatsächlich gar nichts, keinen einzigen kleinen Fisch, nichts, was er seine Familie abends auf den Teller legen konnte. Ach, der Fischer war furchtbar verzweifelt. Er fuhr über die See und fuhr, aber so oft er seine Netze aus dem Wasser einholte, da war doch wieder kein Fisch drin. Da gelangte der Fischer schließlich an eine Insel. Und an der Insel, da hielt er an, zog sein kleines Boot an den Strand und setzte sich ans Ufer. Die Wellen rollten heran. Da saß der Fischer und dachte nach und wusste nicht, was tun. Da tippte ihm von hinten jemand auf die Schulter, und als sich der Fischer umdrehte, da stand vor ihm ein Pirat. Ja, ein echter Pirat, stellt euch vor, mit einer Augenklappe und einem Holzbein stand er vor dem Fischer und sagte: Arr, Fischer, ich kann dir helfen. Was gibst du mir dafür, wenn ich dir viele, viele Fische besorge, so dass deine ganze Familie satt wird? Ich gebe dir alles, was du willst, sagte der Fischer zu dem Piraten, denn er hoffte endlich, seine Familie einmal satt zu bekommen. Arr, sagte der Pirat, das ist fein. So versprich mir, dass du mir eines deiner Kinder hier auf die Insel bringst. Eines meiner Kinder soll ich ihm geben, dachte sich der Fischer, und sein Herz wurde ihm schwer, denn er wollte sich von keinem seiner Kinder treffen, hatte er sie doch alle wahnsinnig gern. Aber auf der anderen Seite, was blieb ihm für eine Wahl? Denn so wie es jetzt war, so hatten sie ja alle nichts zu essen. Und bevor seine Kinder alle verhungern mussten, da willigte er schweren Herzens in den Handel ein. Arr, sagte der Pirat, das ist fein. Bring dein Kind morgen hier auf die Insel. Aber, sagte der Pirat, du darfst dein Versprechen nicht brechen, denn sonst da wird dich das Meer verschlucken. Der Fischer versprach es. Da ging der Pirat an den Strand und klatschte dreimal in die Hände. Kaum hatte er das getan, da sprang eine große Schar Fische aus dem Meer direkt in das kleine Fischerboot. Und es waren so viele, dass das ganze Fischerboot voll war und der arme Fischer gerade noch so hereinpasste. Da freute sich der Fischer über den großen Fang und bedankte sich bei den Piraten, und er fuhr über das Meer davon zurück nach Hause zu seiner Fischerhütte. Dort angekommen, hatten sie endlich alle einmal genug zu essen. Ach, wie waren sie da froh. Am nächsten Tag aber, ach, da war das Herz des Fischers noch schwerer. Der Fischer, der ging zu seinem jüngsten Sohn, der war so klein, dass er noch nicht einmal einen Namen hatte, und er nahm ihn auf die Arme und setzte ihn ins Fischerboot und fuhr mit ihm aufs Meer hinaus und fuhr mit ihm zu der Insel. An der Insel angekommen, da setzte der Fischer seinen jüngsten Sohn an den Strand, stieg schnell in sein Fischerboot und fuhr davon, denn, ach, er konnte gar nicht mit ansehen, was dem kleinen Jungen wohl noch passieren würde. So saß der kleine Junge nun am Ufer des Meeres auf der Insel und war ganz allein. Da kam auch schon bald der Pirat heran, sagte, Arr, ha, ha, ich werde dich nun mitnehmen. Als der kleine Junge den Piraten aber sah, da erschrak er fürchterlich und fing an zu schreien. Und er schrie und schrie und schrie aus Leibeskräften. Wenn ihr kleine Geschwister habt, dann kennt ihr das vielleicht, wenn sie einfach schreien und schreien und nicht mehr aufhören wollten. Dem Piraten, dem ging das bald mächtig auf die Nerven. Arr, hör doch auf, so zu brüllen, sagte der Pirat. Ach, du brüllst mir ja noch die Ohren vom Kopf weg. Ach, hör doch einmal auf, sei doch einmal still. Ach, ich kann ja das Meeresrauschen gar nicht mehr hören. Und so hatte der Pirat bald alle Nerven mit dem kleinen Jungen verloren und wollte ihn gar nicht mehr haben, und er ging einfach davon. So saß der kleine Junge nun wieder am Strand und war wieder allein. Wie er da so saß und aufs Meer hinausschaute und die Wellen, die kamen ans Meer gerollt. Da kam über den Himmel geflogen ein Vogel. Der kam immer näher und immer näher. Der flog auf die Insel zu und wie er näher geflogen kam, da konnte der Junge sehen, dass der Vogel goldene Federn hatte. Der Junge staunte. Der Vogel flog heran, flog ans Ufer des Meeres und setzte sich neben dem Jungen in den Strand. Rrr, sagte der Vogel. Rrr, ich kann dir helfen. Komm mit mir mit. Ich nehme dich mit in mein Land. Ich wohne in dem Land hinter dem Meer. Dort habe ich ein Schloss. Möchtest du mit mir kommen? Und der Junge, der so alleine war, der wollte. Und er setzte sich bei dem großen goldenen Vogel auf den Rücken. Und der goldene Vogel, der flog mit ihm davon, flog mit ihm weit über das Meer. Oh, was war das eine schöne Reise, viel schöner als das Fahren in dem kleinen Fischerboot. Ach, und sie sausten durch die Lüfte, und nach einer langen, langen Flugreise, da kamen sie schließlich an ein Land. Und dort am Ufer des Meeres, dort stand ein wunderschönes, ein prächtiges Schloss. Die Wände, die waren ganz aus Glas, die Dächer, die waren aus Gold. Der Vogel flog zu dem Schloss hin und dort angekommen, setzte er den Jungen ab. Und da, durch Zauberhand, verwandelte sich der goldene Vogel in ein Mädchen. Und das Mädchen, das hatte Augen, die leuchteten wie Sterne. und sie selbst, sie strahlte wie die Sonne. »Guten Tag«, sagte das Mädchen. »Ich heiße Aquilina. Ich wohne hier in diesem Schloss. Und wer bist du?« Der Junge hatte ja aber noch gar keinen Namen und konnte ihr keinen nennen. Und also sagte die Aquilina, »Ich werde dich Leombruno nennen. Das heißt brauner Löwe. Braun, weil du so schöne braune Haare hast. Und Löwe, ja, das könnt ihr euch sicherlich denken. Löwe, sagte sie, weil du brüllen kannst wie ein Löwe. Das habe ich sogar bis hoch in den Himmel gehört. Darum habe ich dich überhaupt bemerkt und habe dich gerettet. Wenn du möchtest, dann darfst du mit mir hier im Schloss wohnen. Dann bin ich auch nicht so alleine, sagte Aquilina. Und ja, das wollte Leombruno gerne. Und seinen Namen, den mochte er auch. Und Leombruno und Aquilina, die wurden gute Freunde. Sie wurden richtig gute Freunde. Von Tag zu Tag verstanden sie sich besser und sie spielten die tollsten Spiele. Sie spielten Verstecken im ganzen Schloss. Sie spielten Fangen im Schlossgarten. Aber am allerliebsten, da spielten sie Ritterturnier. Sie bauten sich Schwerter und dann kämpften sie gegeneinander. Manchmal gewann Leombruno und manchmal, da gewann Aquilina. Und so hatten die beiden es richtig gut miteinander und sie hatten so viel Spaß, dass sie gar nicht merkten, wie die Zeit verging. Und es verging eine lange Zeit, viele, viele Jahre lebte Leombruno bei Aquilina im Schloss. Doch irgendwann, ach, da wurde Leombruno ganz traurig. Seine Freundin Aquilina merkte es und fragte ihn, was los sei. Da sagte Leombruno, ach, weißt du, ich hab doch mal eine Familie gehabt und ich frage mich so sehr, was aus ihnen geworden ist. Ich würde sie gerne einmal wiedersehen. Wissen, wie es ihnen geht. Ja, sagte Aquilina, das kann ich gut verstehen. Ich kann dir helfen, sagte sie. Hier, ich gebe dir meinen Ring. Und der Ring, den sie ihm gab, das war natürlich ein Zauberring. Steck ihn dir an den Finger, sagte Aquilina, und wenn du daran drehst, dann erfüllt er dir jeden Wunsch. Aber du musst mir zwei Sachen versprechen. Erstens, du musst innerhalb von einem Jahr und einem Tag wieder zurück sein, denn sonst wirst du es nicht mehr schaffen. Zweitens, du darfst niemandem, egal wen du auch triffst, von mir erzählen, denn wenn du von mir erzählst, dann verliert der Ring seine Zauberkraft und wir können uns niemals wiedersehen. Leombruno versprach es und voller Freude steckte er sich den Ring an den Finger und obwohl seine Familie viele, viele, viele hundert Meilen weit weg wohnte, so musste er doch nur an dem Ring drehen und sagen, Ringlein, bring mich so gleich zu meiner Familie. Und ob ihr es glaubt oder nicht, tatsächlich, in einem Augenblick nur, da stand Leombruno vor der alten Fischerhütte, wo sein Vater, seine Mutter und seine vielen, vielen Geschwister wohnten. Er klopfte an die Tür und als die Eltern aufmachten, da konnten sie ihn erst nicht erkennen. Aber Leombruno sagte, ich bin's, Leombruno, ich bin euer jüngster Sohn. Ach, wie freuten sich da die Eltern. Ach, und wie freuten sich alle seine Geschwister und sie schlossen ihn in die Arme und es war so schön, dass sie sich endlich einmal wiedersehen konnten. Natürlich wollten seine Eltern und seine Geschwister gerne wissen, wo Leombruno all die Jahre gewesen war, was er so gemacht hätte. Leombruno aber, ha, Er schwieg hartnäckig. »Nein«, sagte er, »ich darf es euch nicht erzählen.« Die Geschwister aber, ach, die ließen nicht locker, plagten ihn jeden Tag mit Fragen, und sie fingen an zu erzählen, was sie alles Tolles erlebt hätten, und sie gaben mächtig an. Der eine, der hatte sich ein Pferd gefangen und war ein toller Reiter geworden. Eine andere, die hatte gelernt, wie man Möbel macht, und sie konnte die schönsten Möbel machen, und so hatte jedes seins. Leonbruno aber, der hatte nichts, was er erzählen konnte. Und darum sagte er eines Tages, als die Geschwister wieder damit angaben, was sie alles Tolles hatten und was sie alles Tolles konnten, sagte Leonbruno, »Und wisst ihr, was ich habe? Ich habe eine Freundin und die kann zaubern. Ja, wirklich, sie kann zaubern. Ja, so ist es. Sie kann sich nämlich zum Beispiel in einen Vogel verwandeln und sie hat mir einen Zauberring gegeben. Ha, passt bloß auf, ich beweise es euch. Wenn ich mir von dem Zauberring etwas wünsche, dann geht es sofort in Erfüllung.« Und er nahm seinen Zauberring, drehte daran und sagte, »Ich wünsche mir, dass sogleich meine Freundin Aquilina hier bei uns ist.« Es geschah aber nichts. Die Geschwister fingen an zu lachen und sagten, »Ach, Leonbruno, du hast dir wirklich eine schöne Geschichte ausgedacht und uns gut damit unterhalten, aber es ist doch wohl ein bisschen Schwachsinn, was du uns erzählt hast.« Leonbruno aber, dem fiel ein, was Aquilina gesagt hatte, und nun merkte er, dass der Zauberring seine Kraft verloren hatte und dass er gar nicht wusste, wie er jemals zu ihr zurück in das Land hinter dem Meer kommen sollte, denn er kannte ja den Weg überhaupt nicht. Da merkte er, wie schrecklich er seine Freundin Aquilina vermisste und wie sehr er sie wiedersehen wollte. Ach, und er beschloss, sich auf den Weg zu machen, wie lange es auch immer dauern würde, und er beschloss, seine Freundin Aquilina in dem Land hinter dem Meer zu suchen. Und so machte er sich auf den Weg. Er lief los und lief und lief und lief und lief und lief. Und er lief so lange und er kam in einen Wald, in einen dunklen Wald, in einen Räuberwald. Und in dem Räuberwald, da waren drei Räuber. Und die drei Räuber, die hatten fette Beute gemacht. Ja, sie hatten ein paar reiche Kaufleute ausgeplündert. Und nun lag die Beute vor ihnen. Ein Haufen Gold, ein paar schöne Stiefel und ein wunderschöner Mantel. Die Räuber aber, die stritten sich um die Beute und wussten nicht, wie sie sie aufteilen sollten. Machten sie, und der Erste sagte, »Das gehört alles mir. Ich bin der tapferste Räuber, und deswegen bekomme ich all diese Sachen.« »Ha, ha, ha, ha«, sagte der zweite Räuber, »das hast du dir so gedacht. Immer willst du der Erste sein. Nein, nein, die Sachen, die gehören alle mir.« »Also, ihr könnt überhaupt nicht teilen«, sagte der dritte Räuber. »Die Sachen, die gehören alle mir. Jawohl, alle mir, ja, alle mir.« Und so stritten sie und schrien laut herum, so dass sie zuerst gar nicht bemerkten, dass Leonbruno zu ihnen herantrat. Als sie ihn sahen, da sagten sie, »Hey, du Bursche, ha, 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 komm mal her, pass mal auf, wir haben hier diese Beute, die Stiefel, den Mantel und das Gold. Wir wissen nicht, wie wir die Sachen unter uns aufteilen sollen, hilf uns.« sagte Leonbruno, »naja, gerne helfe ich euch, aber um euch zu helfen, da müsste ich erst einmal wissen, welche Besonderheiten denn zum Beispiel dieser Mantel oder auch die Schuhe haben.« »Ja, hahaha«, sagten die Räuber, »die Schuhe, oh, 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 die Schuhe. Die Schuhe sind etwas ganz Besonderes. Weißt du nämlich was? Wenn du diese Schuhe anziehst, dann wirst du so schnell wie der Wind. Ja, 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 in 10 Schritten kannst du das ganze Land durchmessen. Aha.« »Was?« sagte Leonbruno. »Nein, tut mir leid, das glaube ich euch nicht.«
Was, du glaubst uns nicht, sagten die Räuber. Na, dann probier's doch aus, zieh doch die Schuhe einmal an.
Und? Tja, das tat Leon Bruno. Er zog sich die Schuhe an die Füße, band sie fest, stampfte einmal kräftig auf und lief los. Und er rannte. In einem Augenblick, da war er einmal durchs ganze Land gelaufen und zack, war er schon wieder bei den Räubern.
Siehst du, sagten die Räuber jetzt.
Oh, sagte Leon Bruno, das sind wirklich tolle Schuhe. Und der Mantel, was kann der Mantel?
Hoho, sagten die Räuber. Ja, der Mantel, pass auf, der Mantel, wenn du den anziehst, dann wirst du unsichtbar, ja, du wirst unsichtbar, stell dir vor, du wirst unsichtbar.
Was, sagte Leon Bruno, nein, also, entschuldigt, das glaube ich euch nicht, unsichtbar, nie und nimmer.
Ja, dann zieh ihn doch an und schau doch einmal.
Gut, sagte Leon Bruno, und er nahm den Mantel. Und er schlüpfte in den linken Ärmel, in den rechten Ärmel, zog den Mantel um sich herum zu und war verschwunden. Unsichtbar.
Na, das war doch eine Gelegenheit.
Leon Bruno, unsichtbar, schlich sich zu dem Haufen Gold hin und steckte sich einen Teil davon in die Taschen. Als die Räuber das bemerkten, da fingen sie gleich wieder an zu streiten.
Ja, wer hat von dem Gold genommen? Du hast es gestohlen. Nein, du hast es gestohlen. Ach, das war was? Nein, ihr habt es gestohlen. Ja, ihr habt es gestohlen.
Und so fingen die Räuber fürchterlich an zu streiten. Und sie fingen an, sich gegenseitig Ohrfeigen zu geben.
Du Dieb, du! Du bist selber ein Dieb. Nein, du bist ein Dieb. Ihr seid alle Diebe.
Und so hagelte es nur Ohrfeigen und sie ohrfeigten sich ringsum der Reihe nach, bis sie alle mit roten Backen völlig erschöpft zu Boden fielen und dort liegen blieben. Leon Bruno ging hin, steckte sich das restliche Geld in die Taschen und mit seinen schnellen Stiefeln ging er davon. Doch wo das Land hinter dem Meer war, das wusste er immer noch nicht. Nach einer langen, langen Weile, da traf er im Wald eine alte Frau, und die Frau fragte ihn, was er wollte, und er sagte, dass er das Land hinter dem Meer suche und ob sie nicht wüsste, wo es ist.
Das Land hinter dem Meer? Ach, Junge, das kann dir niemand sagen, außer vielleicht die Winde. Und um die Winde zu fragen, die da immer durchs Land wehen, denn die wehen ja durchs ganze Land, ja, die sehen alles, die kannst du fragen. Aber du triffst sie nur oben auf dem hohen Berg. Ja, auf dem Berg, der so hoch ist, dass noch niemand jemals hinaufzusteigen geschafft hat. Nach den ersten 10 Schritten, da fallen die ersten schon herunter. So steil ist der Berg.
Leon Bruno aber sagte, ich will es versuchen, ich werde es schon schaffen. Und er ging zu dem Berg hin, und der Berg war tatsächlich so steil, fast senkrecht ging seine Felswand in die Höhe, und sie war zerklüftet. Leon Bruno aber, mit seinen neuen Stiefeln, der tat einen Schritt und war schon halb auf dem Berg oben, tat noch einen Schritt und hatte die Spitze schon fast erreicht, und da war er da oben. Und oben angekommen, ja, da war eine Hütte. Das war die Hütte, wo sich die Winde trafen, die aus allen Ecken der Welt an den Berg heranwehten. Und Leon Bruno setzte sich in die Hütte und wartete auf die Winde, dass sie kommen würden, damit er sie fragen könnte, wo das Land hinter dem Meer war. Und nach, da kamen die Winde hereingeweht. Leon Bruno fragte sie alle. Zuerst kam der Ostwind. Leon Bruno fragte ihn, weißt du nicht, wo das Land hinter dem Meer ist? Aber der Ostwind wusste es nicht. Er fragte den Westwind, weißt du nicht, wo das Land hinter dem Meer ist? Aber der Westwind, der wusste es auch nicht.
Er fragte den Tramontana, der über die Berge aus dem Norden wehte. Aber auch der wusste es nicht. Er fragte den Wind aus dem Süden. Er fragte die lauen Lüftchen, die hereinwehten. Und er fragte die Stürme, die hereinrollten und die Hütte fast abrissen. Aber keiner konnte ihm Auskunft geben. Schließlich, als letztes, da kam der Scirocco hereingeweht. Der Scirocco, müsst ihr wissen, der kommt aus der Sahara geweht. Und der Scirocco ist ein heißer Wind, genauso wie die Sahara selber, heiß und trocken und gnadenlos. Der Scirocco, der kann so heftig wehen wie ein Sturm. Du, fragte Leonbruno den Scirocco, weißt du nicht, wo das Land hinter dem Meer ist?
Ja, sagte der Scirocco, ich weiß es, denn da komme ich her und morgen, da gehe ich wieder hin. Wenn du möchtest, kannst du mir folgen, aber du musst genauso schnell sein wie ich, denn ich werde nirgendwo anhalten und auf dich warten.
Gut, sagte Leonbruno. Ich will dir hinterherkommen. Und Leonbruno legte sich schlafen und ganz aufgeregt war er und konnte fast nicht einschlafen, denn er fürchtete, den Scirocco am nächsten Morgen zu verpassen, wie er loswehen würde. Stand am nächsten Morgen ganz früh auf und der Scirocco sagte, gut, bist du bereit? Dann geht es jetzt los. Und war der Scirocco davon geweht. Leonbruno aber, der band sich schnell seine Stiefel zu, schlüpfte in seinen Mantel, der ihn unsichtbar machte, und lief los. Und schneller als der Scirocco war er schon beim nächsten Berg angelangt. Der Scirocco hatte sich auf dem Weg immer umgesehen, wann Leonbruno denn nun endlich käme. Weil Leonbruno aber seinen Mantel anhatte, konnte der Scirocco ihn nicht sehen. Und wie er am nächsten Berg ankam, da saß Leonbruno schon da und wartete auf den Scirocco.
»Was bist du für ein Mensch?« sagte der Scirocco, »dass du schneller bist als ich und dass ich dich beim Laufen nicht sehen kann. So schnell bist du, dass ich dich nicht sehen kann beim Laufen?«
»Tja«, sagte Leonbruno, »so ist es.«
»Gut«, sagte der Scirocco, »dann folge mir. Folge mir immer weiter, denn wir kommen bald zum Land hinter dem Meer.« Und pfuh, wehte der Scirocco wieder davon und Leonbruno lief los und pfuh, bald hatte er den Scirocco eingeholt.
Und dann, kurz bevor sie an das Land hinter dem Meer kamen, da konnte Leonbruno schon von Weitem das gläserne Schloss blitzen sehen mit den goldenen Türmen und nun wusste er, wo er hin musste. Er lief und lief, lief mit seinen Stiefeln in seinem Umhang, der ihn unsichtbar machte. Und kam in dem Schloss an. Drinnen im Schloss, da saß Aquilina. Sie war gerade beim Essen und sie war ganz, ganz unglücklich, denn auch sie vermisste ihren Freund Leonbruno sehr und sie ärgerte sich, dass er das Geheimnis verraten hatte und dass sie sich nun nie, nie mehr wiedersehen würden. Und ganz langsam aß Aquilina von ihrem Teller. Leonbruno aber, in seinem Mantel, der ihn unsichtbar machte, der schnappte ihr schnell einen Bissen vom Teller und dann noch einen und noch einen. Aquilina, die saß da und wunderte sich, wo all das Essen hin verschwand. Sie nahm ihren Becher und wollte daraus trinken. Da war er schon leer, denn Leonbruno in seinem Umhang, der ihn unsichtbar machte, der hatte ihn heimlich leer getrunken.
»Was ist das nur?« fragte sich Aquilina.
Da ließ Leonbruno den Ring auf ihren Teller fallen, den sie ihm damals mitgegeben hatte. Als Aquilina ihn sah, da erkannte sie ihn und sagte, »Das ist doch der Ring, den ich meinem Freund Leonbruno mitgegeben habe und der seine Zauberkraft verloren hat. Ach, wenn Leonbruno nur hier wäre!« »Das wäre schön, dann könnte ich wieder glücklich sein.« Da zog Leonbruno den Mantel aus und nun konnte Aquilina ihn sehen und sie freute sich, schloss ihn in die Arme und So umarmten sie sich und waren endlich wieder beisammen. Und von da an blieben Leombruno und Aquilina immer zusammen in dem Schloss. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute.